Ho, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von 30 Minuten fliegend mit mir, Alexander Stolpe und Gina Lückenkämper. Wie immer heute Gina Lückenkämper mir gegenüber und mit einem kräftigen sportlichen Hallo von Berlin aus Bamberg. Hallo Gina, wie geht's dir?
Von Berlin aus Bamberg. Du meinst von Berlin,
Nach Bamberg, ja. Das ist genau der Punkt, den ich meinte.
Aber immerhin ist es heute keine Ausfolge.
Es ist keine Ausfolge, es ist keine Einfolge, es ist eine Ausgabe.
Hey! Juhu, endlich!
Zur letzten Folge im Jahr haben wir es geschafft, ein supergeiles Intro reinzubekommen. Ohne Sprachfehler. Außer Buhl, ein Fehler war drin, ne?
Ich wollte gerade sagen, aber...
aber Gina, lass uns doch nicht über die Kleinigkeiten hier reden. Ich frage noch einfach, beantworte mal die Frage, wie geht's dir denn heute so?
Auch ganz gut eigentlich soweit. Ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Das passt eigentlich alles.
Du, ich bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht war ja da deswegen auch der kleine Fehler mit Berlin-Bamberg. Ist die letzte Folge in dem Jahr heute.
Ich weiß.
Die 12. Folge. 12 Monate hat das Jahr, 12 Folgen hat 30 Minuten fliegen 2020.
Und wir haben nicht im Januar angefangen.
Und wir haben nicht, also das heißt, wir haben nicht gekleckert, wir haben geklotzt.
Oh yeah.
Okay, bevor wir aber sagen, worum es eigentlich in der Folge geht und was wir eigentlich so heute ein bisschen besprechen wollen, habe ich mal ganz kurz rückblickend auf die letzte Folge eine kleine Frage. Wir hatten ja so ein bisschen diese Weihnachtsfolge gehabt letztes Mal und da wolltest du mir nochmal ein Feedback geben zu meiner Weihnachtsfilmempfehlung zu Schöne Bescherung. Ich hatte dir das ja ganz, ganz klassisch, wie ich halt bin, zugeschickt per DVD. Und wie war denn der Film? Erzähl mal, du hast ihn ja angeschaut, was ich sehr cool finde. Und ich, wie du siehst, ich habe dir jetzt eine Menge Props gegeben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Feedback, was ich auch nicht kenne, bin schon ein bisschen aufgeregt. Erzähl mal, wie war der Film?
Ja, also lass mich ein bisschen weiter vorne anfangen, ja? Ich fand es ja ziemlich witzig. Nach unserer letzten Folge habe ich nämlich eine Nachricht bekommen von dem Nachbarn meiner Eltern. Die Nachricht habe ich dir ja weitergeschickt, der auch vollkommen entsetzt war, dass ich Schöne Bescherung nicht kenne. Und der das ja auch nicht fassen konnte und der mir ansonsten auch schon angeboten hatte, wenn ich das nächste Mal in Soest bin, seine DVD bei meinen Eltern vorbeizubringen, damit ich die dann halt gucken kann. Deswegen nochmal danke Jadran für den Spirit, dass du an der kulturellen Weiterbildung der Gina Lückenkämper weiterhelfen wolltest und dazu beitragen wolltest. Der Alex hat mir dann ja halt die DVD zugeschickt und die hatte ich dann halt hier ein paar Tage im Wohnzimmer liegen und dann war mein Physiotherapeut den einen Tag da, hat diese DVD gesehen und hat nur gesagt, oh, Gina, geil! Das ist der beste Weihnachtsfilm überhaupt.
Und ist halt auch, yes, ich mag ihn jetzt schon.
Ja, also Johannes ist auch voll ausgerastet, hat sich voll gefreut und hat schon gefragt, ob er sich den ausleihen kann. Ich sage ja klar, ich gucken wir dann jetzt am Wochenende einmal an, dann kannst du dir ausleihen. Und ja, was soll ich sagen? Dann haben Stefan und ich uns den Film angeschaut, den einen Abend. Alle Marc-Uwe Kling-Fans.
Ich weiß es nicht.
Alle Marc-Uwe Kling-Fans werden sich jetzt freuen, wenn ich sage, viel Schönes dabei. Also.
Nee, ich hatte das ja eingeleitet. Das ist natürlich ein Film, der ist ein bisschen oldschool. Der ist natürlich ein bisschen klassisch so angehaucht. Entstammt aus einem Amerika, wo noch alles gut war.
Lang ist her.
Und ja, das Schöne ist, ich kann dir das garantieren, der Film wird immer besser, je öfter man ihn sieht. Und beim allerersten Mal, glaube ich, war meine Reaktion genauso wie deine gerade.
Du, also der Film ist jetzt keiner, der mich irgendwie davon überzeugt, ihn unbedingt nochmal wieder zu gucken. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber also es waren echt einige witzige Stellen mit dabei, aber es war jetzt wirklich kein Film, der mich halt so gecatcht hat, dass ich gesagt habe, boah, geil, den muss ich unbedingt nochmal gucken. Also
okay, gut. In dem Sinne sage ich trotzdem, Leute da draußen, das ist der beste Weihnachtsfilm, den es gibt. Ich bleibe dabei. Team Schöne Bescherung ist mein Team. Und holt euch den Film, guckt euch den an über Weihnachten, habt Spaß. Ich kann aber auch verstehen, Gina, wenn der nicht, wie gesagt, so ins Schwarze getroffen hat bei dir, dann gibt es, glaube ich, noch genügend andere schöne Weihnachtsfilme, die man sich da zu Weihnachten geben kann.
Definitiv. Ich bin ja nach wie vor gespannt, was du dann zu Michael aus Lönneberger sagst, ne?
Na, jetzt hast du ja vorgelegt, ich werde auf jeden Fall ein sehr positives Feedback versuchen einzuleiten. Aber da kann ich dir nach dem 24. Der 24. kommt es immer, ne?
Ja, genau, das kommt immer am 24.12. Ich meine, bei ZDF TV Und ich glaube so 14.10 Uhr, 14.30 Uhr rum irgendwie, also immer irgendwann in der Mittagszeit kommt das bei ZDF, ja.
Okay. Ja, cool, dann haben wir das auch abgefrühstückt sozusagen.
Übrigens, jetzt warte, bevor wir es vergessen, ich will noch Stefans Feedback dazu geben. Ich hole meinen kleinen schlauen Zettel, da steht ausreichend.
Gut. Du, von Stefan hätte ich da ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, das ist ja auch so ein, ist auch so ein Generationsfilm, der so in seine Generation mit reinfällt. Und da dachte ich, er hat da ein bisschen mehr. Ist ja auch ein witziger Typ. Und wie gesagt, man muss Chevy Chase, der Hauptdarsteller, muss man lieben. Aber lass uns jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir haben es probiert. Du hast es dir angeguckt. Da danke ich dir sehr für.
Ja.
Ihr habt einige Lacher gehabt. Das halten wir mal so fest. Und damit kommen wir mal einfach zu der Beschreibung der Folge heute. Was haben wir eigentlich gerade vor? Wir hatten ja eine Umfrage gemacht, was so ein bisschen die letzten Folgen anbetrifft. Was war eure Lieblingsfolge, Lieblingsthemen? Und Gina, hast du ja gesehen, da muss ich ja sagen, unsere Affengeschichte ist da ganz weit vorne auf Platz 1 gelandet. Dicht gefolgt von der Weihnachtsschnucki-Folge, die letzten Folge. Und auch der Folge mit Rebecca Hase. Von daher heißt es, wenn wir beide uns unterhalten und ein Affen eine Rolle spielen, dann ist das auf jeden Fall ein guter Selling Point.
Ja. Oh Gott, das ist halt wirklich so eine Geschichte, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ehrlich.
Ich finde es gut, dass ihr geschrieben habt alle. Also danke für die Teilnehmer da draußen nochmal an unsere Instagram-Seite 30 Minuten fliegend. Ich finde es gut, dass ihr euch totgelacht habt. Wir haben beim Erzählen auch gelacht, aber ihr könnt euch glauben, wir müssen nochmal so einen kleinen Recap machen oder einen kleinen Cliffhanger zurück zur Folge 2. In dem Moment, wo das passiert ist, haben wir teilweise um unsere Gesundheit gefürchtet.
Nein, also es gibt von diesem Tag halt wirklich zwei Lieblingsmomente von mir und die haben tatsächlich beide mit dir zu tun. Der erste Lieblingsmoment ist der Moment, als du uns einfach mit diesen scheiß Steinen bewaffnet hast. Ich dich vollkommen entgeistert angeguckt habe und meinte, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Alex, wenn du den Affen jetzt mit dem Stein abwirfst, dann wird er noch wütender. Und du einfach nur meintest, naja, vielleicht habe ich ja einen Lucky Punch.
Ja, das ist wahr, das ist wahr.
Und der zweite Moment von diesem Tag, der mir auch immer im Gedächtnis bleiben wird, ist, wie wir alle schweigend in diesem Auto saßen, als wir zurückgefahren sind. Keiner sich getraut hat, irgendwas zu sagen und du da saßt und irgendwann einfach nur, also für alle, die es nicht wissen, Alex ist gefahren und er saß da, fuhr das Auto und meinte nur irgendwann, fuck, was war das eigentlich gerade? Und dann sind wir alle nochmal voll ausgerastet, das war schön. War sehr schön.
Ja, es war ein sehr emotionaler Moment und er hat uns dann auch, muss ich sagen, also ich habe bis abends, glaube ich, ein bisschen gemerkt, es war wie 4 Stunden Training, diese 1,5 Stunden am Strand. Es war super anstrengend.
Ja, ich merke gerade, ich bekomme allein jetzt schon wieder Puls.
Ja, ne? Es geht bei mir auch ein bisschen hoch gerade. Also das ist...
das ist zu viel für mich.
Weil, also ja.
Überleg mal, das war ja um diese Zeit vor 2 Jahren.
Genau, es war im Dezember.
Mhm. Es war im Dezember vor 2 Jahren und es war so ungefähr um diese Zeit, weil ich bin ja schon ein paar Tage früher zurückgeflogen und das kommt hin, dass das so um den 18., ja, vielleicht war es der 16.12. oder irgendwie so.
Ich habe mich neulich gefragt, ob dieser Affe mit seiner Familie jemals zur Rechenschaft gezogen wurde von der Affenpolizei oder irgendwas, ob der immer noch, da am Strand dran rumstreunert und sozusagen hilflosen Athletinnen und Athleten oder Trainern oder Managern oder was auch immer, Menschen einfach, quasi das Essen klaut und sie so terrorisiert, wie sie uns terrorisiert.
Also ich habe den kaputt gebissenen Rucksack immer noch. Und das Buch mit den Bissspuren habe ich auch noch.
Das ist gut. Das wird später mal legendär ins Museum kommen irgendwo. Und wir haben es ja gesagt, das ist mit dem Rucksack und dem Buch ist so eine Geschichte verbunden. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das einmalig war. Und auch ein cooler Moment. Also schön, dass es dann drüben draußen bei euch auch so gut ankam. Wir haben uns alle Mühe gegeben, es versucht, einigermaßen schön und lustig darzustellen. Aber es war in dem Moment teilweise auch grenzwertig. Und mit den Steinen gebe ich dir recht. Es waren die einzigen Waffen, die wir hatten, Dina. Ja? Und ich wollte nicht, dass ein Affe euch beißt. Darum wollte ich alles dafür tun, dass das nicht passiert und euch zumindest irgendwelche Tools in die Hand geben.
Und dann drückt er uns Steine in die Hand.
Ich hätte euch ja auch eine Handvoll Sand geben können.
Werft
auf die Augen, zielt auf die Augen.
Es wären auch Steine gewesen, nur halt ganz, ganz kleine und ganz, ganz leichte Steine.
Naja, okay. Okay.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema. Können Affen eigentlich schwimmen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also ich bin froh, dass wir es nicht herausfinden mussten, aber
Also das Schöne war, das war ja wie so ein Strategiespiel. Also das Meer war, glaube ich, die Safe Zone. Ne? Also im Meer selber haben wir uns dann immer so knietief reingestellt und da war man ja sicher. Also der Affe ist nicht reingekommen.
Ja, aber weil Gott sei Dank auch keine Haie da waren. Ne? Du erinnerst dich, ja, dass oben dieser Tower war, an dem immer die Fahne hing und auch stand, wo, wann da zuletzt ein Hai gesehen wurde an dem Abschnitt. Also.
Das traumatisiert die Szene ja noch mehr. Also das muss man sagen, wir waren ja quasi zwischen Tod und Tod. Ja?
Was ein Elend.
In Südafrika ist eine dünne Linie zwischen vom Affen gebissen werden oder vom Hai gebissen werden. Das haben wir ganz klar bewiesen. Und immerhin, wir sind gesund und munter rausgekommen. Also das muss man sagen, das schätze ich ja noch viel höher ein jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, wenn du Hai. Aber ja, ich weiß nicht, Affen können schwimmen. Ich glaube ja, aber ich glaube, die haben nicht so dieses... sind nicht so die Bademenschen oder Badeaffen.
Also, dass es keine Bademenschen sind, davon bin ich ausgegangen.
Okay, gut. Also danke nochmal für den Tipp von euch draußen. Cool, dass ihr mitgemacht habt. Wir werden euch mit weiteren Fragen dann natürlich auf dem Laufenden halten. Und was machen wir heute, Gina? Wir haben heute natürlich die Abschlussfolge. Ne? Das ist eine kleine Extended Version. Die Zeit spielt heute bei uns keine Rolle. Von daher... werden wir uns dem Thema einfach mal auch so als Jahresabschluss und vorweihnachtlich, was ist passiert im Jahr 2020, so ein bisschen kurz recappen oder so ein bisschen versuchen, rückblickend so die positiven Sachen rauszuholen. Es gibt ja Höhen und Tiefen, Challenges, Erfahrungen. Und die Frage ist ja, was haben wir wie Learnings oder positive Sachen rausgeholt? Und gucken auch so ganz, ganz leicht mit einem blinzelnden Auge auf 21. Da kommen wir doch mal gleich zu der ersten Frage zum Thema hier. Hauptding war ja eigentlich die Olympia-Verschiebung dieses Jahr und ein bisschen Olympia wollen wir heute auch besprechen. Aber was war für dich denn so das absolut Positivste in dem Jahr?
Ich glaube, das absolut Positivste in diesem Jahr war für mich, dass ich so viel zu Hause war wie schon lange nicht mehr. Also das muss ich halt wirklich sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel am Stück zu Hause gewesen bin. Das ist was ich halt sehr, sehr positiv an diesem Jahr halt für mich persönlich wahrgenommen habe und was ich auch einfach wahnsinnig schätze an dieser Zeit. Eine andere positive Sache war, dass ich halt Anfang des Jahres so krass in Shape war wie noch nie in meiner gesamten Karriere. Das hat mir halt einfach nur nochmal gezeigt, was eigentlich möglich ist, was ich eigentlich da noch für Potenziale halt habe. Und sowas macht halt natürlich auch einfach wahnsinnig Bock auf mehr. Ne? Also von daher... ich bin auf einem guten Weg wieder in diese Richtung und deswegen freue ich mich umso mehr auf das kommende Jahr.
Ja, sehr cool. Ja, das sehe ich ähnlich. Also die Learnings oder das Positive in dem Jahr ist eigentlich auch die Tatsache, dass man, ich sag mal, so ein bisschen mehr zu sich selber auch gefunden hat irgendwie. Ne? In irgendeiner Art und Weise, wenn man die Zeit hatte, so ein bisschen auch um sich selber zu beschäftigen, weil natürlich durch die beiden Lockdowns, wir finden uns ja gerade wieder im harten Lockdown, man eigentlich auch so ein bisschen mal geguckt hat, wie geht's dem Menschen im nahen Umfeld. Man, wie du schon sagst, man ist zu Hause, man geht nicht, man reist nicht viel, weil wir ja generell viel unterwegs waren, hat die Chance gehabt, diese halt über mit vielen Telefonaten oder Spaziergängen mit Abstand noch mehr zu sehen als Jahre davor. Und das fand ich gut. Also das ist so ein positives Learning aus der Situation, dass man sich da auch arrangieren kann. Egal wie schlimm es kommen kann, egal wie eine Pandemie kommen kann und so weiter, haben wir trotzdem gezeigt, dass wir in der Lage sind, damit umzugehen als Menschen so in dem Jahr. Und auch für jeden Sportler halt dann einfach neue Möglichkeiten, neue Wege gegangen wurden. Du hast hier ein Gym gebaut zum Beispiel. Ja. Das hättest du wahrscheinlich ohne diese schreckliche Pandemie gar nicht gemacht. Nee. Hast da sozusagen auch dir versucht, dich der Situation anzupassen, neue Wege zu gehen. Und das ist eigentlich so das Ding. Ja, man versucht dann da was Neues zu gehen. Das Hauptding war in dem Jahr die Verschiebung von Olympia, die natürlich alle Leistungssportler und alle, die im Sport arbeiten, natürlich auch getroffen hat und irgendwie beeinflusst hat. Aber wie war das jetzt, wie fühlt sich das für dich jetzt an, so nach 4 Monaten, wo die hätten eigentlich stattfinden können? Hast du da noch so ein Feeling?
Nee, in keinster Weise. Also in dem Moment, wo sie abgesagt wurden, wurden sie abgesagt, beziehungsweise halt verschoben.
Und war das denn klar?
Ja, also für mich war es ehrlich gesagt in der Situation viel mehr nochmal, ein Befreiungsschlag ist eigentlich zu krass halt. Also klar war ich, auf der einen Seite war ich traurig, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einfach Gewissheit gehabt. Und ich meine, im ersten Lockdown war es ja halt auch im Profisport nicht mehr möglich, trainieren zu können. Jetzt hier im zweiten Lockdown ist es uns im Profisport ja Gott sei Dank halt irgendwie vergönnt, dass wir halt weiterhin unser Training machen können. Ich meine, bin jetzt mit meinem Homegym halt auch generell viel besser auf sowas vorbereitet und stehe dadurch in einer ganz anderen Position da, als es halt im März der Fall war. Aber es hat halt einfach so ein bisschen den Druck und den Stress aus der ganzen Geschichte rausgenommen. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe von 2018 auf 2019 ein unfassbares Problem damit gehabt, 2018 überhaupt irgendwie zu verarbeiten. Weil ich habe irgendwie keine Zeit gehabt. Es ging halt alles immer die ganze Zeit immer weiter, weiter, weiter. Wir haben halt in der Leichtathletik, gerade in Europa, wirklich jedes Jahr einen internationalen Höhepunkt. Das haben die Amerikaner beispielsweise nicht. Die haben alle 3 Jahre zumindest ein Jahr, wo sie ein bisschen Ruhe haben. Und das ist uns in Europa an der Stelle, ich sag mal, nicht vergönnt, auch wenn sich das hart anhört. Aber wir müssen halt immer performen, wir müssen permanent performen und das wird halt auch immer gemessen. Und von daher war jetzt halt auch mal ein Jahr, in dem es international um nicht wirklich was ging, also um nicht wirklich viel ging. Ehrlich gesagt, für den Kopf sehr, sehr wertvoll. Und auch da bin ich tatsächlich an der Stelle dann doch auch irgendwo dankbar für, dass der Kopf einfach da nochmal ein bisschen Ruhe bekommen hat und nochmal ein bisschen Freiheit bekommen hat. Und gerade dann, als halt auch dann, ich glaube, im Mai wurden dann die Europameisterschaften, die in Paris in diesem Jahr stattgefunden hätten, für uns auch endgültig abgesagt. Und mit der Absage von den Europameisterschaften war es dann halt endgültig soweit, dass man halt sagen konnte, okay, jetzt sammeln wir uns erstmal. Ich meine, der Qualifikationsmodus war eh jetzt bis zum 1.12. ausgesetzt für die Olympischen Spiele. Das heißt, sämtliche Wettkämpfe in diesem Jahr waren halt schön, wenn sie stattgefunden haben. Aber es war jetzt kein Stress mit dabei, trotzdem in diesem Jahr unbedingt auf der Bahn zu stehen, um das irgendwie noch hinzukriegen. Ich meine, ich habe ja halt auch noch halt eine kleine blöde Verletzung da im Sommer dann halt gehabt und habe deshalb jetzt aber halt in keinster Weise irgendwie Stress gehabt, um für irgendwelche Wettkämpfe auf jeden Fall auf der Bahn zu stehen und da fit zu sein, sondern konnte diese Verletzung halt wirklich dann in Ruhe auskurieren und konnte nichtsdestotrotz noch den ein oder anderen Wettkampf halt machen und bestreiten. Und das war dann halt auch einfach ganz nett. Aber es war auch ganz schön, dass in diesem Jahr einfach jetzt mal nicht so der Stress hinter der Leistung stand, wie er das sonst in den vergangenen Jahren teilweise stand.
Ja. Nee, das ist gut. Hast du schön zusammengefasst. Ich denke, das ist auch ein positiver Aspekt, den man da rausnimmt einfach. Man konnte mal durchatmen.
Ja, in dem Sinne. Absolut.
Mental wie körperlich. Und das ist ja, wie gesagt, Reisen ist ja auch Stress und das fällt weg. Also das, ja, da gibt es gar nicht mehr weiter hinzuzufügen, ehrlich gesagt, von meiner Seite aus. Das sehe ich da genauso. Hast du sehr gut zusammengefasst.
Danke, danke. Hast du denn irgendwelche großen Learnings aus diesem Jahr?
Ja, dass man schon, was ich vorhin meinte, so, dass man halt, also erstmal kann man halt irgendwie in der aktuellen Situation nichts planen oder man kann, das Interessante ist, dem Umgang mit der Situation, dass man eigentlich eine Situation vorfindet, die super schwer zu planen ist oder vorzuplanen ist oder beziehungsweise vorzusehen, was passiert.
Ja, man war einfach zu mehr Spontanität gezwungen, ne?
Genau, also da das Learning ist, dass man sich natürlich mit so verbindlichen Aussagen, dass man die 5-mal prüft, bevor man die sagt, bevor man die rausgibt. Ja. Also jetzt mal jobtechnisch so, dass ich sehe, dass eigentlich alle gewillt sind, die so in meinem Umfeld sind und arbeiten, natürlich da die Sache bestmöglich zu durchstehen, ja, und versuchen da auch an Konzepten und Möglichkeiten zu arbeiten, da irgendwie dann besser herauszugehen. Also gerade in der Sportwelt, es gibt diese digitalen Wettkämpfe, es gibt diese Online-Challenges, die eingeführt worden sind. Und ich denke, da ist ein großes Learning oder das große Positive daraus, dass man sieht, dass viele Sachen auch anders gehen, anders möglich sind. Mhm. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr auch jetzt Umwelt betrachtet, so dieses, ich hatte ja früher auch mal diese One-Day-Meetings, wo man nach New York geflogen ist für ein Meeting oder so. Mhm. Und dann wieder am selben Tag zurück und so eine Geschichten, also sowas gab es, sowas wird es, glaube ich, gar nicht mehr geben. Und das ist eigentlich auch ein positiver Aspekt. Ich glaube, man ist so ein bisschen entschleunigt worden und das ist, glaube ich, auch gut. Und man, die ganze Welt hat so ein bisschen angehalten.
Ja.
Also hat man kurz gestoppt und alle sind erstmal so ein bisschen, wie wenn du quasi nach einem Sprint abbremst, so ein paar Schritte ausgelaufen und irgendwann standen alle und dachten so, okay, was denn jetzt? Mhm. Und dann ist das auch mal ein guter Raum für neue kreative Ideen und da denke ich, da haben viele auf der Welt und gerade auch im Sport, da sieht man, wer sehr viel gute Arbeit geleistet und neue Inputs gesetzt, die uns da sicherlich auch in die nächsten Jahre weiter begleiten werden. Das finde ich gut. Das absolut. War so positives
Lernen. Ja, absolut, da bin ich voll bei dir.
Natürlich bleibt das Thema trotzdem, Leute da draußen, macht Sport, ja, geht raus in den Wald, geht joggen, versucht euch ein bisschen fit zu halten. Natürlich, weil die Situation ja immer noch so ist, dass man nicht irgendwo groß trainieren kann oder irgendwas als Breitensportler machen kann. Von daher können wir nur dazu motivieren, trotzdem euren sportlichen Weg weiterzugehen. Und auch wenn man in der gewohnten Umständen nicht mehr trainieren kann, macht einfach individuell andere Sachen und geht einfach auch mal raus. Ja. Und das ist auch ein gutes Learning, einfach mal rausgehen.
Ja, das alleine. Stimmt. Die Natur auch einfach mal wieder viel mehr zu schätzen wissen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sicherlich hier auch vielen geholfen hat dieses Jahr. Und wenn es möglich war, auch gemacht wurde. Und ich glaube, das ist dann auch ein neues Naturerlebnis. Kann sich ja noch erinnern, ne? Im März, April, als die Bilder dann kamen von diesen reinen Flüssen in Venedig und sowas, wo dann auf einmal die ganzen Flüsse in allen Städten auf einmal klar waren und wo man dann sozusagen den Himalaya sehen konnte. Und ja. Der Smog in Tokio war weg, ja. Also in Peking. Also von daher, ja, Leute, das ist doch ein gutes Learning.
Ja, absolut.
Wie gesagt, Olympiaverschiebung war das Hauptthema eigentlich im Sport, gerade bei dir auch im sportlichen Leben als Mensch so. Aber du hast ja dann, es wären deine zweiten Olympischen Spiele gewesen, du hattest ja schon mal ein paar weggehabt, 2016, da warst du ja schon mal da.
Ja.
Und da wollen wir ja auch mal ganz kurz mal einhaken, ja, Mythos Olympia oder beziehungsweise Olympische Spiele.
Scheiße, ich glaube, bei mir hat es gerade geklingelt, oder?
Ey, ich glaube, ja. Ja.
Kacke, halt mal kurz an, ich muss mal einmal kurz blitzen. Ja. Moment!
Ja. Ja, wir hören es nochmal klingeln, liebe Leute. Gina ist gleich wieder zurück. Es ist eine verrückte Folge. Ich nehme es einfach mal weiterhin auf. Und wir gucken mal, was da jetzt als Lieferant kam. Es ist typisch eigentlich für diese Folge und für dieses Jahr. Es passieren unvorhersehende Dinge. Genauso wie jetzt gerade mitten in der Aufnahme der Postbote klingelt. Und da gucken wir mal, bin ich ehrlich gesagt auch selber sehr gespannt und ich hoffe, ihr draußen auch, ihr bleibt dran, was da eigentlich jetzt so der Hintergrund war. Ich habe es einfach mal ganz knallhart durchmoderiert hier, Gina.
Geil, also ja, das war für mich, das war noch tatsächlich heiß ersehntes Equipment fürs Home Gym.
Ah, ja, okay.
Mir hat dann nämlich noch was gefehlt und das hatte ich bestellt und da habe ich jetzt die ganze Zeit noch, ich bin so ein bisschen außer Atem.
komm erst mal wieder an, kein Problem. Ne?
Genau, also da hatte ich jetzt echt noch lange drauf gewartet und bin jetzt ganz froh, dass es tatsächlich jetzt schon da ist, weil dann kann ich es nämlich heute jetzt tatsächlich dann direkt noch einweihen.
Ja, cool. Dann bist du wieder zurück im Business hier, zurück in Folge 212. Ja?
Genau, wir waren beim
letzte
Thema.
Folge 220. Wir waren Athen Olympia 2016. Olympia. Ja? Genau. Deine erste Olympia-Erfahrung. So, da wollen wir mal kurz drauf eingehen hier ein bisschen.
Yes.
Wie war es denn? Wie war es denn, Dina? Erzähl doch mal. Bist du wieder drin oder brauchst du noch mal ein paar Minuten?
Ich bin wieder voll da. War ein netter Postbote.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Olympia 2016 war für mich natürlich halt eine verrückte Erfahrung, eine krasse Erfahrung. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, ich habe halt auch im Jahr 2016 mein Abitur geschrieben. Heißt, ich habe da meinen Schulabschluss gemacht und im gleichen Jahr Abitur zu machen und zu Olympischen Spielen zu fliegen, war natürlich halt eine Hausnummer. Ne? Also es war halt echt ein krasses Jahr. Die Vorbereitung dazu war speziell, weil ich halt ja irgendwie noch diese Abi-Klausuren schreiben musste. Heißt, ich bin zum Beispiel halt auch 2016 nicht mit nach Florida geflogen ins Trainingslager mit dem DLV, mit den restlichen Sprinterinnen und Sprintern, einfach weil ich halt noch genau zu dem Zeitpunkt Klausuren schreiben musste. Und deshalb gar nicht fliegen konnte. Aber meine Schule hat es mir damals tatsächlich ermöglicht, dass ich meine mündliche Abi-Klausur oder meine mündliche Abiturprüfung, dass ich die vorziehen konnte, die waren Geschichte, damit ich überhaupt noch die Chance habe, irgendwie in ein Trainingslager fliegen zu können.
Wahnsinn.
Ja. Und dann habe ich meine mündliche Prüfung damals vorgezogen, war direkt danach sofort in einem Trainingslager. Ja, und dann bin ich sofort nach dem Trainingslager im ersten Wettkampf Olympianorm gelaufen, noch 100 Meter und über 200 Meter dann halt auch im nächsten Wettkampf und ich bin dann am Ende ja auch für die 200 Meter nach Rio geflogen und bin dort über 200 Meter an den Start gegangen. Endgültig entschieden hatte sich das in Kassel bei den Deutschen Meisterschaften. Das ist auch mit Abstand das krasseste 200-Meter-Rennen, was ich in meinem Leben je hatte, weil wir wussten als Athleten im Vorfeld, dass bei den Deutschen Meisterschaften der deutsche Meister der bei den deutschen Meisterschaften nochmal wieder die Norm erfüllt, sofort fest nominiert wird für die Olympischen Spiele. Alle anderen mussten halt noch bis nach der Europameisterschaft in Amsterdam warten, die ja, ich glaube, 2 Wochen später stattgefunden hat. Da bin ich auch noch mit am Start gewesen. Aber ja, ich meine, natürlich freut man sich, wenn man halt, ich sag mal, das Ganze schon früher eintüten kann und halt schon früher versteht, dass man halt definitiv fix bei Olympischen Spielen mit dabei ist. Also hing von diesem 200-Meter-Rennen in Kassel halt schon so ein bisschen was ab. Und es ist mir deshalb so krass in Erinnerung, weil meine liebste Lisa Meyer und ich uns da das krasseste zielgeraden Battle in einem 200-Meter-Rennen geliefert haben, was ich bisher je erlebt habe. Also wir sind aus dieser Kurve rausgekommen und sind wirklich die komplette Zielgerade Schulter an Schulter da nebeneinander runtergerannt. Mal war sie minimal vorne, mal war ich minimal vorne, mal war sie minimal vorne, mal war ich minimal vorne. Und das ging die ganze Zeit so. Und am Ende haben wir uns halt beide ins Ziel geworfen und ich glaube, es war nur ein Hundertstel oder 200stel waren zwischen uns und ich wusste auch im Ziel ehrlich Wahnsinn. Gesagt nicht, wer das Ding gewonnen hat. Fakt war, ja, egal wer es gewonnen hat, die Zeit war schnell genug für die direkte Olympia-Qualifikation und der Wind hatte auch mitgespielt und dann ja, war das Glück auf meiner Seite am Ende und ich bin in dem Jahr Deutsche Meisterin über 200 Meter geworden bei den Aktiven und hatte somit halt meine direkte Olympia-Quali sofort im Sack. Ich habe da jetzt echt, ich habe jetzt gerade allein von, wenn ich von diesem Rennen erzähle, habe ich auch schon wieder gefühlt. Das ist so verrückt, weil das ist mit Abstand.
Du strahlst richtig, ja, ich sehe das.
Oh, aber das ist das mit Abstand intensivste 200-Meter-Rennen meiner Karriere gewesen. Einfach, ja, weil so viel davon abhing irgendwie für mich und weil es dann halt schon einfach krass. Also wenn ich das Ding, also wenn ich mir den Lauf nochmal wieder angucke, ne, raste ich voll aus. Ja. Obwohl ich weiß, wie es ausgeht.
Naja, klar. Und das ist doch Wahnsinn. Überleg mal, du hast gerade richtig gut beschrieben, wie dieses Rennen sich für dich so angefühlt hat. Ja. Und das ist halt 4 Jahre her.
Ja,
das ist krass. Ja, überleg mal, 4 Jahre her und es ist immer noch sofort wieder emotional da. Ja. Also was wirklich dann so der Körper aus dem Rennen mitnimmt, was er vielleicht, wie du schon auch 2018 beschrieben hast, gar nicht so verarbeitet, aber abspeichert. Und wenn man dann wieder drüber redet, dass es dann wieder sofort hochkommt, das ist doch also sensationell gut.
Ja, absolut. Also deswegen, also das ist so mit auf meinem Weg Richtung Olympia 2016 gewesen. Dann kam natürlich noch die Europameisterschaften in Amsterdam. Was für mich halt auch so ein kleines Highlight war, weil ich da halt meine ersten internationalen Medaillen bei den Aktiven gewonnen habe. Bronze über 200 Meter, Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel. Das hat natürlich nochmal so ein bisschen den Aufwind und Fahrtwind gegeben Richtung Olympia dann halt. Ne? Ja. Ja, und dann war es halt irgendwann soweit. Wir hatten ein Vorbereitungstrainingslager für die Olympischen Spiele nochmal in Chiembaum und sind dann von da aus zur Einkleidung gefahren, nach Hannover mit der kompletten Sprintstaffel. Sowohl Männer- als auch Frauensprint hatten dann mehrere so Bullies, mit denen wir dann fahren konnten. Ja. Und ja, waren dann halt echt einen ganzen Tag damit beschäftigt, A, erstmal von Chiembaum nach Hannover zu fahren, B, dann in Hannover die Einkleidung zu machen, da in der Kaserne. Das hat halt auch Ewigkeiten gedauert. Vorteil bei der Einkleidung war halt einfach, dass Becky Hase und ich die gleichen Größen in den ganzen Adidas-Sachen vom DOSB halt haben. Ja. Und somit konnten wir uns halt das so ein bisschen einteilen, wer was anprobiert. Weil wenn es der einen gepasst hat, hat es der anderen zu 100% auch gepasst.
Ja, mega gut.
Das hat zumindest bei uns beiden den Prozess so ein bisschen beschleunigt. Ja. Problem war, also auch selbst bei den Schuhen hat das übrigens bei uns funktioniert, weil wir auch die gleiche Schuhgröße haben. Problem war allerdings, dann waren wir zwar vielleicht für uns ein bisschen schneller fertig, aber wir mussten ja trotzdem auf die anderen warten, um wieder zusammen zurückzufahren. Also eigentlich hätten wir es noch schenken können, aber egal. Nee, aber diese Olympia-Einkleidung war halt auch schon was Besonderes, ne? Also
ist ein gewisses Feeling, was man hat dann so, ne? Man kriegt dann so überall die Ringe drauf und es ist zwar stressig, die ganze Prozess so, aber im Endeffekt ist halt jedes Stück, was du bekommst, irgendwie anprobierst, immer so ein bisschen, ich fahre da jetzt hin.
Ja, genau. Wir haben ja da halt dann auch unsere Athletenprofilbilder halt dann geschossen, ne? Also Becky hat mir dann zum Beispiel auf der Autofahrt nach Hannover in die Kaserne, hat Becky mir dann, als wir das erfahren haben, dass sie da auch noch diese Bilder schießen, hat sie mir dann halt noch die Haare geflochten, dass ich dann halt so einen richtig geilen Zopf halt auch hatte auf dem Foto. Ich suche das mal raus, ich schicke dir das mal nochmal, das können wir dann vielleicht nochmal auch auf den
Account
von 30 Minuten Fliegen packen. Das Foto, also nochmal danke an Becky, die mir damals dann die Haare geflochten hat. Und ja, also ich weiß nach wie vor noch, dass ich mega aufgeregt den ganzen Tag halt irgendwie war, ne? Weil du hast die ganze Olympia-Einkleidung bekommen und das war halt so der Moment, wo du eigentlich erst richtig realisiert hast, ey, ich bin jetzt hier Teil von Team Deutschland. Ich bin jetzt nicht nur bei einer Europameisterschaft oder wie immer mit dabei, sondern ich bin auf der ganz großen Bühne halt angekommen. Und das war schon verdammt cool halt so, ne? Ich weiß aber auch noch ganz genau, wie ich im Auto auf dem Rückweg halt einfach voll fertig war und richtig viel gepennt habe. Ich war so zerstört. Das war zu viel für meine Nerven, ne?
Aber das ist halt auch das Coole daran, ne? Dass man dann nochmal bei Olympia, das ist ja mal, eigentlich ist es ja mehr oder weniger, wenn du es so willst, auch im gesamten deutschen Sport natürlich die Veranstaltung oder die Olympischen Spiele sind sozusagen der Motor eines jeden, der im Sport arbeitet und den Sport treibt. Weil alle vier Jahre hast du diesen Vierjahreszyklus. In vier Jahreszyklen wird geplant, wird trainiert, natürlich auch Wintersport, zwei Jahre dann dazwischendurch immer noch. Aber wir reden ja vom Sommerolympiade gerade hier und dann wirklich so nach diesem ganzen Training und was du beschrieben hast gerade, dann wirklich dahin zu fliegen und da zu sein und dann stehst du in Rio de Janeiro. Nicht irgendwie in einem Land, wo du sagst, naja, aber Rio ist ja dann auch noch Brasilien, ist ja nochmal so die extra Kirsche auf der Torte. Ja.
Also was ich halt echt schade fand, war einfach die Tatsache, dass wir tatsächlich nicht zur Eröffnungsfeier schon in Rio anwesend waren. Also man hat uns tatsächlich am Tag nach der Eröffnungsfeier fliegen lassen. Das fand ich schon halt echt schade. Und da bin ich auch nach wie vor echt einfach nur traurig, dass wir das halt nicht live vor Ort miterleben konnten. Man hat uns allerdings schon an dem Tag vorher, oder ich glaube zwei Tage vorher, in Frankfurt gesammelt, also den Sprintkader, weil wir gemeinsam geflogen sind. Wir haben in Frankfurt noch einen Abschluss-Staffeltraining gemacht und sind dann halt gemeinsam geflogen am Tag nach der Eröffnungsfeier. Und wir haben die Eröffnungsfeier halt abends auf unseren Zimmern dann halt gemeinsam geguckt. Und wir hatten auch den Abend, bevor wir geflogen sind, vor der Eröffnungsfeier, nochmal den Edgar Itt zu Besuch. Der hat uns nochmal ein bisschen was erzählt von seinen Olympia-Erfahrungen. Für alle, die es nicht wissen, Edgar ist ein sensationeller 400-Meter-Hürdenläufer gewesen für Deutschland und ist auch in der 4x400-Meter-Staffel mitgelaufen, die in Seoul eine Medaille auch noch gemacht hatte. Von daher war das auch einfach dann nochmal sehr beeindruckend und hat uns halt einfach richtig eingestimmt, als er uns da nochmal so ein bisschen was erzählt hat von seiner Olympia-Erfahrung. Und wir haben uns dann natürlich umso mehr auf unsere Olympia-Erfahrung gefreut. Und dann ging es am nächsten Morgen rüber an den Frankfurter Flughafen. Und wir waren ja dann noch alle im gleichen Outfit unterwegs, ne? Also, weil wir haben ja vorgeschriebene Reisekleidung dann halt bei Olympischen Spielen. Und haben uns dann da gesammelt, haben unser Gepäck aufgegeben und sind dann durch die Sicherheitskontrollen, also wie alle anderen auch. Wir waren am Flughafen wie alle anderen halt auch, nur dass wir halt in so komischen Klamotten alle unterwegs waren und alle irgendwie gleich aussahen. Becky hatte mir für den Flug wieder die Haare geflochten.
Shoutout hier an Becky nochmal übrigens. Ja. Also wenn ihr zu Olympia fahrt und vorher nochmal eine gute Frisur braucht, an alle Athleten, ruft Becky an.
Nee, das wäre Becker-Hase, die flechtet euch die Haare.
Die also, macht das für euch.
Side Note an dieser Stelle, ich bin halt wirklich einfach zu dämlich, um mir selbst die Haare zu flechten. Ich kann anderen Leuten die Haare flechten, aber ich kann das nicht bei mir selbst. Also wirklich nicht. Egal. Naja, dann sind wir durch die Sicherheitskontrollen und so durch und hast halt schon mitbekommen, dass die Leute uns halt so ein bisschen komisch halt angeguckt haben, ne? Also, was laufen die hier alle in den gleichen Klamotten halt rum, ne? Was ist denn hier los? Ganz viele Leute haben das gar nicht realisiert, dass wir die Athleten sind, die jetzt nach Rio fliegen zu den Olympischen Spielen, um dort Deutschland zu vertreten. Also, es war halt dann ganz witzig und die Lufthansa hatte tatsächlich auch das Gate, von dem wir geflogen sind, so ein bisschen, ich sag mal, dekoriert, so ein bisschen gestaltet, um da auch schon den Spirit halt aufkommen zu lassen. Ich glaube, da habe ich auch noch, ich glaube, ich habe noch ein Foto von dem Gate. Ich suche mal, was ich dazu noch so finden kann. Und dann ging es in den Flieger und dann sind wir nach Rio geflogen. Total krass. Aber bevor hier einer denkt, ne, das ist alles Luxus, was wir da machen. Wir fliegen Economy Class wie alle anderen auch.
Sehr gut. Ich wollte fragen, habt ihr euch dann irgendwie so Olympia-Videos angeguckt oder irgendwas oder sowas? Bist du da so, guckt man sich da irgendwas an? Liest du irgendwas vorher, was mit da bezogen ist? Oder geht man da einfach so, klar, man ist aufgeregt genug, man gibt sich gar jetzt kein Videomaterial im Vorfeld irgendwie, sondern man geht einfach da komplett neutral rein?
Ich bin da komplett neutral reingegangen. Also ich habe im Flieger ein paar Filme geguckt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie im Speziellen nochmal mit Rio geguckt oder mit Olympischen Spielen oder so, sondern ich glaube, ich habe wirklich einfach nur so ein paar lustige Filme dann an der Stelle geguckt. Aber das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz so genau. Ich weiß nur, dass ich ziemlich froh war, als dieser Flug vorbei war, weil der halt doch schon recht lang einfach war. Ich weiß gar nicht, 12 Stunden oder so.
Also, ja, du fliegst ziemlich lange hin, ja, das ist schon 11 Stunden oder sowas.
Ja, also 11 oder 12 Stunden. Also nach Buenos Aires 2018 waren es 13 Stunden. Also nach Rio müsste es irgendwie 12, glaube ich, sein oder 11. Also es war echt ein langer Flug. Dann wurden wir am Flughafen halt dann in unseren Bus gesetzt, der uns dann zum Olympischen Dorf gefahren hat.
Wow!
Also unsere Akkreditierung haben wir ja schon im Vorfeld übrigens per Post zugeschickt bekommen. Die brauchten wir schon am Flughafen. Anstelle von unserem Reisepass haben wir unsere Akkreditierung vorgezeigt.
Ja, das ist...
Um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, den Prozess. Und wir brauchten ja die Akkreditierung dann auch direkt, um überhaupt ins Olympische Dorf reinzukommen.
Ja.
Und am Olympischen Dorf mit unseren Bussen dann angekommen, sind wir ausgestiegen. Versuch erstmal deinen Koffer zu finden, wenn mit dir gefühlt 3000 andere ankommen, von denen 150 andere genau den gleichen Koffer haben wie du. Weil auch das gehört ja zur Olympia-Ausstattung mit dazu. Wir bekommen ja auch Koffer gestellt. War dann natürlich erstmal ein Spaß, wieder die eigenen Taschen wieder zu finden. Und dann sind wir zur Sicherheitsschleuse hin und dann mussten wir halt unsere Koffer einmal auf so ein Band legen, dass die durchgescannt werden. Also sämtliche Taschen wurden durchgescannt. Wir mussten wie am Flughafen nochmal durch so eine Sicherheitsschleuse dann halt durch, also wo auch nochmal so ein Metallbogen dann da halt stand, mussten unsere Akkreditierung vorzeigen und dann waren wir tatsächlich im Olympischen Dorf, haben unsere Koffer und so bekommen, haben uns dann im Olympischen Dorf auch wieder in einen Bus reingesetzt, weil dieses Olympische Dorf so groß ist und der Weg bis zu unserem Wohnhaus halt echt einfach ein bisschen weit gewesen wäre mit Koffer, dass man uns dann da halt auch lieber Bus fahren lassen oder uns das auch empfohlen hat. Sind dann mit dem Bus gefahren, bis wir in der Nähe von unserem Haus und von unserem Wohnhaus halt waren und dann sind wir ausgestiegen und haben dann unsere Zimmer bezogen. Die hatten wir schon im Vorfeld mit Zimmereinteilung zugeschickt bekommen, wer mit wem in welchem Apartment ist und wer mit wem auf einem Zimmer ist, weil wir das ja auch alle bei der NADA angeben mussten für Dopingkontrollen. Also
na ja, klar.
Wir mussten für die Dopingkontrollen in dem Jahr, also oder bei Olympischen Spielen halt angeben, welches Wohnhaus, welcher Stock, welches Apartment und welche Zimmernummer im Apartment.
So genau.
So genau mussten wir das angeben. Also die Zimmer waren mit ABC nummeriert. Also wir waren immer nur mit 6 Athleten in einem Apartment. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Apartments riesig groß waren. Ne?
Das
Zimmer, das ich mir mit meiner liebsten Becky geteilt habe, war so groß, dass da 2 Betten drin standen und man die Tür so gerade eben noch aufgekriegt hat.
Ich dachte, die Kleinzimmer sind nur Japan bezogen. Die gibt es auch also in Brasilien. Ja,
die gibt es auch in Brasilien. Die sind wahrscheinlich dann nur für ein Kind ausgelegt und nicht für 2 Erwachsene. Aber nun gut.
Hat denn alles funktioniert im Zimmer? Das war ja mal so ein bisschen das Thema damals, ob die alles fertiggestellt bis richtig, bis zu Ultimo.
Also vieles hat funktioniert. Spannend war für uns halt einfach, dass wo irgendwann dann jetzt hoffentlich, ich weiß gar nicht, wie das Dorf heutzutage aussieht, da wo aber die Küche rein sollte in dem Bereich, da ist halt gar kein richtiges Fenster drin und wir waren im 18. Stock. Also
war ein bisschen windig, sagst du. Ja,
also das war schon irgendwie strange und vor allem, es war ja halt auch Winter in Brasilien. Ne? Also es war zwar jetzt nicht arschkalt, aber richtig warm war es auch nicht.
Die Frage ist, also du glaubst, die olympischen Dorfgeschichten, die sind glaube ich alle so ein bisschen am Verfallen gerade, leider. Das wurde nicht mehr genutzt danach. Also von daher wart ihr so die einzigen und letzten Nutzer.
Oh Mann. Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, in unserem Apartment hat aber auch zum Beispiel, also an sich haben alle Wasseranschlüsse prinzipiell funktioniert, aber wir hatten nur kaltes Wasser. Bedeutet, wir durften im brasilianischen Winter permanent unter kaltem Wasser duschen. War nicht so der Hit. In den anderen Apartments ging das warme Wasser, nur bei uns nicht.
Na naja, gut, da gab es dann bestimmt Duschkooperationen mit anderen Apartments. Gab es sowas?
Also,
keine Chance.
Ah, das wird jetzt hier super klischeehaft, wenn ich das jetzt sage, weil das ist, glaube ich, das, was sich alle Leute von so einem olympischen Dorf halt vorstellen, ne?
Ja, komm, jetzt geht's uns.
Oh Gott, also. Ah, nee, das kann ich das erzählen? Ich glaube. Oh Gott, ich glaube, wir müssen da zwei Folgen rausmachen. Ich glaube, ich habe da zu viel zu erzählen. Also prinzipiell zu diesem Thema Olympische Spiele. Ja, also wir haben halt auch die Einladung von männlichen deutschen Sportlern bekommen, dass wir doch deren Dusche nutzen können.
Gentlemen,
Gina. Das war wirklich nur als Gentleman gemeint. Aber ganz ehrlich, wenn du das erzählst, sind da ganz viele Leute, die wieder sagen, ja genau, bei Olympischen Spielen, das läuft doch immer nur so. Stimmt das eigentlich, dass es da immer so geht, nur Sportler mit Sportler, ne? Also wir hatten das Angebot, aber wir haben uns ehrlich gesagt nicht getraut, das anzunehmen an der Stelle, weil wir gesagt haben, boah, ganz ehrlich, wenn das irgendeiner sieht, wie du mit deinen ganzen Badesachen aus dem Apartment da dann rausmarschierst und dann wieder ein Stockwerk weiter runter gehst, dann weißt du auf jeden Fall, was für Geschichten danach erzählt werden, dann. Da haben wir drauf verzichtet.
Na, ich würde es mal so formulieren, zumindest ist es ein gutes Beispiel, was du erzählst. Die Nation hat zusammengestanden. Ja? Es war eine Kooperation da, eine Hilfsbereitschaft da, die wirklich nur im olympischen Dorf vorzufinden ist, und das war gut. So will man das einfach mal stehen lassen.
Genau, sogar sportartenübergreifend. Ne? Das kann ich an der Stelle dazu sagen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder keine Sportarten nennen. Aber das Angebot war da. Generell fand ich halt auch ziemlich cool. Insgesamt so der Spirit im olympischen Dorf halt so, ne? Also ich habe noch das Video davon, ich habe einmal den Weg zur Mensa gefilmt. Wir sind 15 Minuten One-Way gelaufen, um zur Mensa zu kommen.
15 Minuten laufen?
Ja. Das heißt, du bist am Tag allein anderthalb Stunden hin und her gelaufen, nur um zu essen.
Das ist sehr viel.
Doch, nee, warte. Doch, du kommst auf anderthalb Stunden.
Naja, klar. Halbe Stunde hin und zurück, eine Essenmahlzeit, drei Essenmahlzeiten sind 91 Minuten.
So, und wenn du jetzt mal überlegst, das ist halt für eine Sprinterin in der Vorbereitung tatsächlich nicht allzu geil auf so einen Saisonhöhepunkt. Das ist uns jetzt im Nachgang halt bewusst geworden, als ich mit Becky nochmal drüber gesprochen habe. Wir hatten ja auch die Buslinien da fahren, aber wir haben halt immer gedacht, ach komm, wir brauchen hier jetzt keinen Bus zu fahren. Ne? Wir können das halt auch laufen. Aber eigentlich wären wir schlauer gewesen, zumindest vor unseren Wettkämpfen, wenn wir Bus gefahren wären.
Ja.
Rückblickend. Wir sind halt immer gelaufen, weil wir gesagt haben, so weit ist es halt dann am Ende doch nicht. Ne? Cool fand ich halt prinzipiell, wenn dir auf dem Weg zur Mensa deutsche Sportler begegnet sind, ob man sie kannte oder halt nicht, es wurde immer gegrüßt. Also du hast halt schon so ein bisschen diesen Zusammenhalt gemerkt, wenn du in der Mensa warst und du hast irgendwo die deutschen Nationalmannschaftssachen halt irgendwo sitzen sehen, also irgendjemanden von der deutschen Mannschaft sitzen sehen, schon beim Essen, dann hast du dich damit dazugesetzt. Ob du denjenigen jetzt kanntest oder nicht halt. Ne? Also dann hast du die Leute halt kennengelernt, was ich dann auch sehr cool fand. Und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl war halt einfach permanent und überall gegeben. Und das war ziemlich cool und halt auch einfach echt irgendwo einmalig.
Ja, und es gibt auch die Möglichkeiten natürlich dann mit denen wirklich, wie du schon gesagt hast, kennengelernt, auch mal mit Leuten oder mit Athletinnen und Athleten aus anderen Sportarten so intern oder intensiv in Austausch zu gehen beim Essen oder sowas.
Ja.
Was natürlich einfach irgendwie so diesen Deckmantel, dass man zusammen als Team Deutschland da ist, einfach super positiv und auch motivierend ist. Ne? Das ist doch irgendwie, also man hypt sich ja da gegenseitig dann irgendwie direkt oder auch indirekt so richtig hoch. Ne?
Das ist super cool. Man lernt dadurch halt auch einfach Leute kennen und mit einigen davon hat man halt auch dann jetzt auch immer noch immer mal wieder halt in Kontakt. Beziehungsweise wenn man sich sieht, hat man halt sofort irgendwo halt eine Verbindung, irgendwo halt diese Connection, weil man halt gemeinsam dort vor Ort war. Das ist halt nach wie vor halt echt cool. Und was aber halt auch cool war, generell, wenn du so zur Mensa gegangen bist, in der Mensa oder auf dem Weg zur Mensa, hast du ja wirklich alles und jeden getroffen. Ne? Das heißt, du gehst so zur Mensa und dann stellt euch mal vor, ich war 19 zu dem Zeitpunkt. Ich war halt wirklich noch am Beginn meiner Karriere. Und dann gehst du so Richtung Mensa und dann kommt dir halt so Usain Bolt entgegen.
Okay. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ja, oder an John Blake. Oder es ist vollkommen egal, aber egal wer, sämtliche Top-Athleten, an die du nur denken kannst, die kamen dir im Dorf da halt einfach zwischendrin mal entgegen. Die Jamaikaner übrigens waren auffällig häufig auf dem Weg zu McDonald's, weil im olympischen Dorf gab es eine McDonald's. Ob er es mir glauben wollte oder nicht, ich habe nicht einmal in dieser McDonald's-Schlange gestanden, weil sie mir einfach viel zu lang war. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Mir ist auch einmal Michael Phelps begegnet, den habe ich im ersten Moment gar nicht erkannt.
Ja.
Ich habe dazu nur liebevoll gesagt, der hatte halt einfach zu viel an. Ich meine, wenn du den bei den Schwimmwettkämpfen siehst.
Erkennt man ihn, ja.
Erkennt man ihn, klar. Aber wenn du den halt abseits von so einem Pool da rumlaufen siehst, halt einfach nur, dann denkst du dir halt, wer ist das? Also im ersten Moment. Ja. Und dann guckst du mal hin und denkst, Moment.
Das ist ja der erfolgreichste von allen.
Oh, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen.
Ja.
Nee, also das war prinzipiell halt dann schon ziemlich cool. Und was ich, oder nochmal um auf dieses Thema, ne, im Olympischen Dorf und Sportlern mit Sportlern und so.
Ja.
Was ich zu dem Thema übrigens dann noch erzählen kann.
Was du jetzt übrigens hier wieder zum zweiten Mal anschneidest.
Ja,
ne?
nur mal so, aber beim Thema Mensa komme ich da gerade wieder drauf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich da beim Thema Mensa wieder drauf komme, die ersten Tage habe ich mich in der Mensa immer gefragt, was das für ein komisches Geräusch ist. Immer so ein und ich wusste nicht, was ist das? Woher kommt das? Was macht dieses Geräusch und also wofür? Ne? Also was kriegt da jemand? Bis ich dann irgendwann, ich glaube nach 3 oder 4 Tagen festgestellt habe, dass hinten an der Mensawand mehrere so Automaten standen, die so aussahen wie diese, kennst du diese alten Kaugummispender, an denen man so drehen musste, wo diese ganzen Kugeln drin waren?
Ja. Genau, hast du einen kleinen silbernen Drehknopf und dann drehst du so eine große Bubblegum da raus. Genau. Ja, kenne ich.
Genau so sahen diese Dinger aus. Und was waren das? Das waren die Kondomaten.
Jetzt muss ich mal ganz laut lachen hier. Also das ist wirklich sensationell. Du willst damit sagen, dass die Kondomautomaten quasi sekündlich benutzt wurden und aus, ja, wie soll ich sagen, sie wurden benutzt. Das heißt, es wurden Kondome gezogen.
Alter, die waren im Dauereinsatz. Das war echt hardcore krass. Also wie gesagt, die ersten Tage, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass da hinten halt irgendwelche Menschen standen und da was reingeschüttet haben. Und ich habe mich gefragt, mit was füllen die das da hinten eigentlich gerade auf? Was machen die da? Und dann bin ich mir hingegangen zu gucken und dann habe ich festgestellt, dass das Kondomaten sind.
Also, auch fürs,
die waren wirklich im Einsatz. Die waren
echt auch fürs Olympische Dorf geht keine Partys ohne Ballons.
Ja, das war im Vorfeld von den Olympischen Spielen in Rio, war es ja auch ganz groß in der Presse, dass aufgrund des Zika-Virus großzügig ganz viele Kondome an die Athleten ausgegeben wurden. Ja, und diese Kondome wurden halt wirklich über diese Kondomaten in der Mensa ausgegeben.
Ich kann mich da bildlich ehrlich gesagt auch dran erinnern, weil das war ja damals Thema, da war ich mitten im NBA-Projekt von der Swatch Group oder Swiss Timing und deswegen war ich eigentlich geplant für Golf bei Olympia, dort auch zu arbeiten und dabei zu sein, aber das NBA-Projekt hat dann positiverweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war in Amerika drüben dann zu dem Zeitpunkt, habe dann da sozusagen viele NBA-Teams getroffen und da war im Vorfeld bei mir auch so eine parallele Planung und da gab es genau diese Hinweise auch, Zika-Virus und Kondome und so eine Geschichten alles. Jetzt nicht fürs Olympische Dorf, aber es waren dementsprechend immer auf Schutz und Protection doppelt und dreifach hingewiesen.
Ja, also das sind wirklich, also das werde ich wirklich auch mein Leben lang grün, das werde ich nicht vergessen. Ich glaube, ich habe da kein Bild von, weil das habe ich mich nicht getraut. Da war ich ja noch jung und unschuldig. Also das war echt krass. Da war mein Weltbild kurzzeitig zerstört. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es entspricht ja auch so ein bisschen dem Mythos, ne? Mythos Olympischen Dorf.
Ehrlich.
Und ich sag mal, ist doch gut, wenn die Automaten da so in Benutzung waren. Das heißt sozusagen, dass da auch drauf geachtet wurde.
Ja, hoffen wir es mal, ne?
Wir hoffen mal. Wir wollen jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Das war schon stark auffällig, in was für einem Dauerbetrieb diese Dinger waren. Also.
Ich kann gerade nicht mehr.
Ehrlich, mein Weltbild war zerstört. Ich schwöre es euch, mit sowas Krassem habe ich nicht gerechnet. Das war echt.
Fantastisch.
Das war echt ein drüber. Das war zu viel.
Fantastisch, geil.
Das war wirklich zu viel für mich. Da konnte ich nicht mit umgehen. Oh Gott.
Wie war denn das so jetzt mal vom Olympischen Dorf springend mal so ins Stadion? Wie war denn so die Atmosphäre im Stadion selber? Was hast denn du mitgenommen?
Also, das kam halt immer darauf an, auch wann du deine Wettkampfzeit hattest. Ne? Am Vormittag, in den Vormittagssessions ist ja meistens eh nicht so viel los. Ja. Wenn man da mal überlegt, also mein Rennen, mein 200 Meter Vorlauf war morgens um 21:30. Das heißt, ich musste an dem Tag schon um 4 Uhr nachts aufstehen.
Oh Mann.
weil die Wege so lang waren am Ende. Also ich musste ja halt auch noch, ich musste in Ruhe, also ich habe meine Tasche vorher gepackt, aber ich musste mich ja race ready machen. Ich musste frühstücken gehen halt noch und dann mit dem Bus zum Dorf fahren, vom Dorf zum Wettkampfstadion halt fahren, dann im Trainingsstadion mich nochmal vom Physiotherapeuten abchecken lassen, dass auch der Körper wirklich halt gerade steht, dass ich überhaupt halt richtig Leistung bringen kann und dann halt irgendwann dann das Warm-up anfangen und für alles brauchst du halt irgendwie Zeit und ich plane halt lieber immer ein bisschen zu mehr Zeit an als zu wenig, deswegen war ich da halt wirklich richtig früh unterwegs halt schon und dann halt um 9:30 dieses Rennen, da war jetzt halt nicht die Welt los, ne? Halbfinale am Abend war natürlich bedeutend mehr los und gerade bei den Staffeln war halt richtig Stimmung, ne, im Stadion. Also wir hatten ja, halt auch, ich glaube, die brasilianische Staffel mit in unserem Vorlauf, also allein da war schon Action. Was ich ganz cool fand, war, ich habe auch einmal die Möglichkeit gehabt, tatsächlich mir eine andere Sportart anzugucken oder zweimal. Einmal war ich beim Beachvolleyball an der Copacabana und ein anderes Mal, ja, aber da war es nicht so geil. Es hat geregnet und es waren kaum Leute da, also es das war leider ein Flop, wobei halt eigentlich.
Da hast du eine von den wenigen Tagen erwischt, wo es nicht so gut war, aber ich kann dir von Ex-Kollegen erzählen, das war sensationell.
Ja, ich weiß, Beachvolleyball in der Copacabana war halt auch richtig gut, aber ich konnte ja auch nur am Anfang hin, also da, wo ich noch früh vor meinen eigenen Wettkämpfen halt war. Ne? Und dann haben wir auch noch einmal Karten gekriegt für Handball.
Ja.
Deutschland-Brasilien.
Oh. Das ist natürlich cool.
Das war ein krasses Spiel. Das war richtig krass. Die Halle war brechend voll und da war eine Stimmung in der Halle und das ging ab. Also das war wirklich, da habe ich auf jeden Fall auch noch Videos von, die muss ich nur finden. Das war richtig heftig. Also das war wirklich eine richtig krasse Erfahrung da in der Halle. Und mein absolutes Highlight, es tut mir leid, aber als das Spiel vorbei war, ist Ingrid Klimkern mir vorbeigelaufen. Und da hatte ich den übelsten Fangirl-Moment. Für alle, die es nicht wissen, Ingrid Klimke ist eine wirklich wahnsinnig erfolgreiche deutsche Vielseitigkeitsreiterin. Und die hatte ihren Wettkampf tatsächlich schon zu Ende gebracht, hatte schon sich mit einer Medaille dekoriert und die lief dann halt tatsächlich nach diesem Handballspiel da bei uns durch die Sitzreihe und an mir vorbei und neben mir saß Lisa Meyer und ich habe nur rübergehauen zu Lisa, so, Lisa, oh mein Gott, guck mal, wer das ist. Und sie so, was, wer ist das? Weil im Reitsport kennt sie sich halt nicht aus. Ich meine, wir können es ihr da halt auch verübeln. So, das ist Ingrid Klimke, oh mein Gott. Und dann bin ich noch hinter ihr hinterhergelaufen. Und hab ich tatsächlich getraut, sie nach einem Foto zu fragen. Das ist der einzige Fangirl-Moment, den ich in meinem Leben bisher hatte. Voll verrückt, oder? Aber
sehr cool.
Also bei Ingrid Klimke, da werde ich zum absoluten Fangirl. Da bin ich hinterhergelaufen, habe noch ein Foto mit ihr gemacht.
Ja.
Und also das Bild habe ich auch auf meinem Instagram-Account gepostet. Ne? Also,
ja, ich wollte gerade sagen, hängt es auch vielleicht bei dir im Pferdestall sogar?
Nee, tatsächlich nicht.
Mhm. Aber das ist ja sozusagen, da hast du ja wirklich so in deinem Nebensport, dem Pferdesport, halt den absoluten Hero getroffen, ne?
Ja.
Cool. Aber auch das ist Olympia, weißt du, auch das ist Olympia. Du hast halt den Zugang zu allen möglichen Sportlern. Ja.
Das macht mich auch heute noch ganz, ganz glücklich.
Ja, toll, toll.
Da kann ich mich heute noch so drüber freuen, das ist so schön. Ja. Ach Mensch, aber ich glaube, wenn wir hier jetzt noch viel mehr über meine Olympia-Erfahrung heute weiterreden, dann springt das langsam aber sicher doch den Rahmen.
Nee, wir nehmen das, pass auf, wir machen das ganz, ganz cool. Also erstmal, Gina, pass auf, ich muss mal kurz, also, habe jetzt viel auch zugehört, wie ihr draußen auch. Ist natürlich super cool beschrieben und danke dir für diesen Einblick in deine persönlichen Erfahrungen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Und wir können das jetzt hier auch hier cutten. Wir nehmen das Olympia-Thema, pass auf, jetzt kommt ein Gag. Ja, den nehmen wir jetzt einfach rüber mit ins nächste Jahr. Ja,
ja, aber das war das, was ich damit halt sagen wollte. Also vielleicht machen wir es halt einfach so, dass einfach mal alle die hier zuhören und noch irgendwelche Fragen zum Thema Olympia haben oder irgendwelche Olympia-Mythen haben, wo sie schon immer mal wissen wollten, stimmt das eigentlich? Die sollen uns das einfach mal an unseren Account 30 Minuten Fliegen schicken.
Ja.
Und dann können wir noch mal so eine Folge machen, Olympia-Spezial, wo alle nochmal ihre Fragen stellen können, wo wir versuchen, da nochmal auf alle Fragen weitestgehend zu antworten und vielleicht nochmal die ein oder andere Geschichte aus dem Olympischen Dorf zu erzählen.
Ja, das machen wir so. Okay, habt ihr zugehört? Von daher, Leute, bombardiert uns mit Fragen und wir packen, sammeln das und werden dann auch nächstes Jahr nochmal drauf zurückkommen.
Yes.
Cool. Dann vielen Dank erstmal für dieses Thema heute. Quick Questions haben wir noch.
Quick Questions haben wir noch oder machen wir erst noch einen Ausblick auf 2021?
Wir können vorher einen kleinen Ausblick machen. Willst du anfangen? Soll ich was anfangen? Soll ich was einleitend sagen?
Nur ruhig. Ich habe gerade eben so viel gelabert, jetzt kannst du mal wieder.
Du hast so viel gelabert, jetzt kann ich wieder labern, ja. Ich will eigentlich nur noch mal ganz kurz sagen, dass ich natürlich, wie gesagt, jetzt 2021 den Ausblick für diese Folge, es geht weiter mit 30 Minuten Fliegen 2021. Wir werden da, wir haben uns überlegt, dass natürlich auch vielleicht ein, zwei Gäste noch ein bisschen mehr so bei uns Wiederklang finden oder Widerhall finden werden. Wir wollen das ein bisschen ausbauen, ausweiten. Also seid gespannt. Natürlich ist natürlich Olympia nächstes Jahr ein großes Thema. Aber das wird dann erst soweit sein, wenn es dann wirklich stattfindet und wenn es auch dann dementsprechend auf die Zielgerade geht. Von daher wäre das so der Ausblick, dass wir uns versuchen, ein bisschen mehr an Gästen zu arbeiten. Wir versuchen uns ein bisschen weiterzuentwickeln. Also wenn ihr da auch Feedback habt, gerne an uns. Und versuchen vielleicht auch mal ein paar Podcast-Kooperationen zu bekommen, oder Gina?
Ja, schauen wir mal, ob man sich nicht mal mit dem einen oder anderen Podcast zusammentun kann. Auch da gilt ganz klar, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr sagt, boah, versucht doch mal den und den in euren Podcast zu holen. Dann schreibt uns das halt auch einfach, dann bemühen wir uns einfach mal drum, dass wir die Leute mit hier in den Podcast holen und dass wir dann mit denen gemeinsam mal eine Folge aufnehmen, egal wer das da ist, schlagt es einfach mal vor. Wir haben schon so ein paar Sportler und Personen aus dem Sportbereich im Kopf, auch nicht nur aus der Leichtathletik, also es können auch wirklich sehr gerne Sportler sein, die nicht aus der Leichtathletik kommen. Wir sind da an sich wirklich für alles offen und dann schauen wir mal, was das gibt und dass wir da dann im kommenden Jahr halt auch noch mal ein paar ganz coole Folgen mit Podcast-Gästen aufnehmen können.
Ja, soll ich mal die Latte ganz hochhängen? Ich, pass auf, Dirk Nowitzki.
Ja, ach komm.
Das wäre natürlich jetzt das Highlight hier. Das ist das Ziel. Komm, da probieren wir uns mal ran.
Das ist das Ziel. Oh wow. Also ich glaube, einen Dirk für unseren Podcast zu kriegen, könnte sehr schwierig werden.
Ja, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber man braucht auch Ziele. Ja,
ach so, und, okay. Gucken wir. Das ist dein Ziel, das ist gut.
Naja, es ist so ein bisschen, es gibt immer so die absolute maximale Ausbeute. Aber da gibt es noch ganz andere Namen, wie du schon gesagt hast. Wir wollen hier kein großes Name-Dropping
mehr machen. Also ich hätte ganz gerne den Knipser-Klaus im Podcast.
Den Knipser-Klaus. Dann haben wir es doch schon mal. Ja. Haben wir schon mal zwei Namen.
Ja, sehr gut.
Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Gefühl, du wirst gewinnen. Aber vielleicht gibt es ja eine Chance, dass ich auch gewinnen werde.
Ja, wer weiß.
Okay, und dann geht es nochmal weiter. Bevor wir zu den Quick Questions kommen, will ich einfach mal ganz so Danke sagen für das Jahr, für das Zuhören hier. Wir haben jetzt mit euch sozusagen einen neuen Podcast gestartet zusammen. Danke für die Bereitschaft draußen. Finde es cool, dass ihr ein Feedback gebt. Dann kommen wir doch einfach mal jetzt zu den Quick Questions.
Dann hole ich mal meinen kleinen schlauen Zettel hier raus, ne?
Ja, hol mal den Zettel raus.
Ich habe nämlich zumindest zwei Fragen heute. Frage Nummer 1. Wir sind jetzt im harten Lockdown und gefühlt ist irgendwie in den letzten Tagen vor dem Lockdown die Bundesrepublik nochmal voll durchgedreht und alle sind voll in Stress geraten und in Panik geraten, um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Deswegen meine Frage an dich. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ja, habe ich gemacht. Ich habe mich nicht auf diese letzten beiden Tage, du sprichst genau diese Tage Montag, Dienstag dieser Woche an, wo quasi ganz Deutschland ein bisschen sogar Frau Merkel im KDW noch einkaufen war. Ja. Also selbst da hat es nicht Halt gemacht und jeder ist einkaufen gegangen. Grundsätzlich bin ich natürlich ein Fan von Einkaufen, ja, also support your local dealer. Mhm. Und habe natürlich im Vorfeld da ein bisschen was schon besorgt und organisiert. Habe dann auch ehrlich gesagt am Dienstag noch einen Laden gefunden, wo ich das letzte Geschenk gekauft habe.
Okay.
Den hatte ich aber vorher schon mal abgespeichert, weil da gab es eine Sache, die gibt es eigentlich sonst nicht überall. Und da kenne ich aber jemanden bei mir in der Familie, der da ganz großer Fan von ist. Und da habe ich dann da habe ich das da gekauft, so einen kleinen Weihnachtsengel.
Okay.
Ja, da gibt's. Also ja, habe ich alle Geschenke und von der Seite aus bin ich erstmal sehr entspannt auf die nächsten Tage blickend.
Sehr schön. Also ich habe auch alle Weihnachtsgeschenke.
Bei dir, genau.
Aber ich musste weder Montag noch Dienstag loslaufen. Ich bin tatsächlich schon davor fertig gewesen. Ich habe am Samstag das letzte Geschenk besorgt.
Okay. Das ist gut.
Ja.
Da hast du sozusagen alle Geschenke auch schon eingetütet und verschickt.
Ich habe die schon eingepackt. Ich habe auch schon was verschickt. Also Ich war alleine heute zuletzt bei der Post und musste leider unsere lieben Postboten jetzt noch mal mehr bemühen, mit noch mehr Paketen. Ja. Aber es sind alles leichte und kleine Pakete. Also es ist jetzt nichts super Wildes. Dann, nächste Frage.
Ja, schieß los.
Für dich, nur für dich als ehemaligen Basketballer, Alex.
Ja, ja.
Team LeBron oder Team MJ?
Team LeBron oder Team MJ? Ja, die Frage ist natürlich eine super Frage. Ne? Und die Frage kannst du natürlich jetzt genauso, wie du über Olympia erzählt hast, könnte ich dir jetzt genauso viel über diese beiden Teams sagen. Aber um das mal kurz zu machen, ganz klar Team MJ. Und um das ein bisschen runterzubrechen, würde ich einfach sagen, man muss das natürlich auch ein bisschen, also MJ, Michael Jordan gemeint, ne? Muss man natürlich auch auf die verschiedenen Facetten eingreifen. Also ich hätte lieber Michael Jordan im Team, auf Deutsch gesagt, wenn ich Basketball spiele, als LeBron James.
Okay.
Es ist jetzt, wie gesagt, wir sind ein bisschen von der Zeit. Ich könnte es noch viel mehr erklären, aber ich glaube, ich haue einfach nur mal so die Antwort raus hinten ran.
Okay.
Es gibt natürlich da ganz viele Facetten, Winning Ability. Und also wenn das Spiel knapp ist, und das ist ja generell immer so, dass du halt in Situationen kommst, wo es wirklich darauf kommt, jetzt muss das Ding passen, jetzt musst du es machen, jetzt musst du abliefern. Ja? Jetzt musst du den Wurf reinpacken oder jetzt musst du von mir aus wirklich das Ding auch zumachen, den Sack. Und da würde ich immer Michael Jordan vor LeBron James ziehen. In der Vielseitigkeit und in der, sag mal, Winning Percentage und der Dominanz her von der Physis ist natürlich LeBron etwas ein bisschen höher anzuwerten, aber ganz klar Team MJ.
Alles klar.
Was ist bei dir? Bist du Team MJ oder Team LeBron?
Also ich wäre ja prinzipiell Team Scottie Pippen und von daher ganz
klar, yes.
Team MJ.
Yes.
Also, ne?
Team Scottie.
Ja.
Du bist ein Fan von Scottie Pippen?
Also ganz ehrlich, seitdem ich The Last Dance geguckt habe, bin ich der übelste Scottie Pippen-Fan.
Geil, das ist cool.
Ganz ehrlich, cooler Typ.
Du hast gar keine Ahnung, wie du gerade wahrscheinlich im Wert von jedem Basketballer extrem gestiegen bist. Also Scottie Pippen ist so, ich will nicht sagen, der ist underrated, aber der hat auch 6 Ringe, hat auch 6-mal mit den Bulls gewonnen. Und Scottie Pippen war natürlich neben der Größe von Michael Jordan und der Strahlkraft auch ein absoluter kongenialer Partner. Also der war ja nun auch auf dem Niveau hier, wie er gespielt hat. Cool, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du sowas kommst, mit sowas hier kommst.
Ja.
Und ich habe sogar mal ein Scottie Pippen-Trikot gehabt.
Läuft bei dir.
Ja. Okay, Mensch, Gina, dann haben wir ja heute packevoll die Geschenketüte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vollgepackt mit Geschenken und zwar genau mit 63 Minuten voll. Wir sind ein bisschen über die Zeit geschlagen, aber es war halt auch notwendig und ich denke, dass als Abschlussfolge das ein gutes Package ist, was wir hier nochmal geschnürt haben und danke für alle da draußen fürs Zuhören und ja, habt alle schöne Tage, genießt die Weihnachtszeit, macht ein bisschen Sport, geht raus, kommt gut übers Jahr dann und dann im neuen Jahr werden wir uns wieder hören mit neuen Folgen hier von 30 Minuten Fliegen mit mir, Alexander Stolpe und Gina Lückenkömper zusammen und das letzte Wort in dem Jahr, ja, oder die letzten Sätze in dem Jahr, die gebe ich mal wieder ganz eilig drüber zu Gina Lückenkamp. Bei Gina, du hast das Wort. Vielen Dank auch dir, Gina, erstmal ganz kurz vorher noch gesagt, für das Mitmachen hier, für die tollen Gespräche, die wir haben und ich freue mich auf die nächsten Gespräche, die wir im nächsten Jahr haben. Und letzte Wort der Folge 12 hier im Jahr 2020 gehen an Gina.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch sonst großartig zu sagen soll. Wir haben heute so viel hier erzählt, haben nochmal so viele schöne Momente Revue passieren lassen. Und von daher möchte ich euch allen einfach nur noch mal an der Stelle ein schönes Weihnachtsfest wünschen und kommt alle gut und hoffentlich gesund ins neue Jahr.